Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. In einigen Berliner Kliniken beginnt ein unbefristeter Streik. An der Charité, bei Vivantes sowie in Vivantes Tochterunternehmen legen Beschäftigte die Arbeit nieder. Das verkündete die Gewerkschaft Verdi. Aus der landespolitischen Redaktion des RBB berichtet Sabine Müller.
Die Beschäftigten sind an diversen Klinikstandorten zum Streik aufgerufen. Losgehen soll es mit Beginn der Frühschicht. Dabei geht es vor allem um Pflegekräfte und Servicepersonal. Ivo Garbe, der Verdi-Verhandlungsführer für die Vivantes-Tochterunternehmen, rechnet damit, dass es sofort spürbare Einschränkungen im Betrieb geben wird, weil sich viele beteiligen.
Wir gehen davon aus, dass wir dort deutlich mehr werden als in den letzten Streiks. Also es kann mit über 1000 Streikenden gerechnet werden.
Von der Leitung des Vivantes-Mutterkonzerns kommt scharfe Kritik. Natürlich respektiere man das Streikrecht, aber der Zeitpunkt für den Streik sei völlig unverständlich. Man habe doch erst am Montag Pläne vorgelegt, wie die Pflegekräfte entlastet werden könnten. Die Streiks seien deshalb, Zitat,
insbesondere in ihrer Härte und Massivität für Vivantes nicht herleitbar. Zumal Verdi fordert, dass von Vivantes im Zuge des Streiks innerhalb weniger Tage rund 850 Betten geschlossen werden sollen.
Dabei geht es laut Vivantes unter anderem um Palliativbereiche mit schwerkranken oder sterbenden Menschen. Außerdem müsste die kardiologische Versorgung im Berliner Norden eingestellt werden. An den Rettungsstellen sei mit Einschränkungen zu rechnen. Aus der Charité heißt es, alle nicht dringlichen Operationen seien abgesagt. Notfälle würden weiter behandelt, aber man müsse mit längeren Wartezeiten rechnen. Verdi betont, durch den Streik würden Sicherheit und Gesundheit von Patienten nicht gefährdet. Dana Lützkendorf, die als Intensivpflegerin an der Charité arbeitet, versichert,
dass jegliche Notversorgung und Notfälle garantiert und gesichert sind. Also jeder Mensch, der schwerst verunglückt oder andere schwere Erkrankungen hat, die werden natürlich versorgt, selbstverständlich. Deswegen regeln wir ja auch Notdienst.
Die Gewerkschaft sagt, sie sei jederzeit gesprächsbereit. Sowohl Vivantes als auch Charité haben aber erklärt, dass sie nicht verhandeln, solange gestreikt wird. Wie es da Fortschritte geben soll, ist unklar. Klar ist eins, die Stimmung ist schlecht. Eigentlich sollten am Donnerstagnachmittag neue Gespräche bei den Vivantes-Tochterunternehmen stattfinden. Die wurden aber abgesagt. Ein Schlag ins Gesicht, empört sich die Gewerkschaft. Sie will am Donnerstagvormittag unter anderem vor den Verwaltungen für Finanzen und Gesundheit protestieren und die Politik auffordern, sich bei der Lösung des Streits zu engagieren.
Sabine Müller, RBB 24. Auszubildende in Pflege- und Gesundheitsberufen werden auch in Brandenburg händeringend gesucht. 44.000 weitere Fachkräfte bräuchte es laut Gesundheitsministerium und zwar bis 2030. Aber offenbar wird nicht genügend für den Beruf geworben, werden Auszubildende nicht genug betreut. Das ergab jedenfalls eine Anhörung im Brandenburger Landtag, die RBB-Reporterin Amelie Ernst verfolgt hat.
Zu wenige Pflegekräfte? Kaum einer der Experten in der digitalen Anhörung im Gesundheitsausschuss kann sich erinnern, dass das jemals anders gewesen ist. Schon immer habe man versucht, potenzielle Auszubildende zeitgemäß anzusprechen, sagt auch Jens Reinwart von der Akademie der Gesundheit in Eberswalde. Doch was auffalle, das sei die inzwischen hohe Zahl derjenigen, die die Ausbildung gar nicht mehr beenden.
Wir haben in Deutschland zurzeit 190.000 Pflegeschüler. Und die Abbrecherquote liegt gegenwärtig bei 30%. Wenn man das noch tiefer einguckt, kann man sagen, 15-20% verlassen uns bereits im ersten Semester oder im ersten Ausbildungsjahr.
Ein wichtiger Grund könnte die hohe Belastung schon zu Beginn der Ausbildung sein, vermutet Reinwart. Auch an seiner Schule würden die Pflegeschülerinnen und Schüler schon früh in die Krankenhäuser und Pflegeheime geschickt.
Nach 10 Wochen gehen die Leute in die Vielfalt der medizinischen Bereiche und werden natürlich dort verständlicherweise als ausgefrorene Fachkräfte betrachtet. Und das führt auch augenscheinlich zu einer fachlichen und, was ich besonders schlimm finde, zu einer emotionalen Überlastung.
Reinwart und auch andere Experten schlagen vor, die Praxisphasen teils weiter nach hinten zu verlagern und diese auch besser zu betreuen. Doch offenbar habe die Zusammenlegung der verschiedenen Fachrichtungen in der Ausbildung die Abbrecherquote zumindest reduziert, betont Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher.
Also diejenigen, die da nach 2020 begonnen haben, da beträgt die durchschnittliche Abbruchsquote 15,4%. Also die genannten 30% können wir zumindest für diese Ausbildungsgänge nicht bestätigen.
Trotzdem setzt Brandenburg gerade im Pflegebereich auch weiter auf den Zuzug von Fachkräften, um die immensen Lücken zu schließen. Sören Heinz rekrutiert mit seiner Firma Pflegekräfte auf den Philippinen. Diese seien fachlich erstklassig ausgebildet und hätten vor Ort alle mehrere Deutschkurse belegt. Doch bis sie ihr Wissen in Brandenburg endlich anwenden könnten, dauere es viel zu lange, so Heinz.
Die Berufsanerkennung dauert momentan 7-9 Monate. Und jetzt können wir uns vorstellen, was von diesen Deutschkenntnissen, die ja elementar sind, um hier in Deutschland zu arbeiten, übrig ist.
Aber selbst wenn schon viele Vermittlungen letztlich erfolgreich gewesen seien, komplett verlassen dürfe man sich auf die philippinischen Pflegerinnen und Pfleger nicht.
Wir dürfen nicht vergessen, es ist im Ausland eben nicht mehr so, dass alle Schlange stehen und unbedingt nach Deutschland kommen müssen, weil andere Länder eben auch ein Defizit an medizinischem Fachpersonal haben und genauso wie wir um diese Menschen sich bewerben.
Werbung allein wird also nicht reichen. Vor allem eine bessere Betreuung in der Ausbildung, weniger Bürokratie und weniger Überlastung bleiben wohl das Mittel, um dauerhaft mehr Fachkräfte in den Pflegeberufen zu halten.
Amelie Ernst, Inforadio, Potsdam. Eine rbb24-Datenanalyse zeigt, Mütter und Väter haben die Corona-Lockdowns sehr unterschiedlich erlebt. Die psychische Belastung war bei Frauen viel größer. Beide Geschlechter haben sich zwar etwa gleich viel zusätzlich gekümmert, etwa den Kindern bei der Schularbeit helfen oder für Bewegung sorgen. Frauen kümmern sich allerdings im Schnitt sowieso schon doppelt so viel um Kinder und Haushalt. Und das alles musste oft zwischen die Arbeit im Homeoffice geschoben werden. So wie bei Christina Richter und ihrer Familie, die RBB-Reporter Philipp Manske porträtiert.
Seit Corona arbeitet Christina Richter von zu Hause aus. Die 39-Jährige ist verheiratet und lebt in einem Einfamilienhaus in Jenschwalde. Im Wohnzimmer hat die Beamtin sich ihr provisorisches Büro eingerichtet. Dort ist es deutlich ruhiger geworden, seitdem ihre 4 Kinder wieder in die Schule gehen. Doch während der Lockdowns musste sich Christina Richter den ganzen Tag um den Nachwuchs kümmern.
Früh um 5 bin ich an den Rechner gegangen, habe gearbeitet, so lange bis die Kinder geschlafen haben, meist so bis um 8, 8:30. Ja, und dann habe ich Frühstück gemacht und dann ging's los mit Schulaufgaben, 1. Klasse und 4. Klasse. Ja, und dann in der Mittagspause, wenn die Kinder, die habe ich dann vom Fernseher geparkt und dann bin ich nochmal für 2 Stunden oder so an Rechner und habe was gearbeitet.
Ihre 4 Kinder gehen noch zur Grundschule. Monatelang aufeinander hocken zu müssen, einmal sogar in Quarantäne, das war für alle eine Belastung, nicht nur für die Mutter, erzählt die älteste Tochter Annalena.
Sie hat manchmal gemeckert, weil sie halt gestresst war. Ich habe manchmal auch meine Schulaufgaben alleine gemacht, nur wenn ich Hilfe brauche, weil sie muss halt arbeiten und für die 3 da sein.
Mein Mann hat gesagt, du brüllst ganz schön Schwalde zusammen. Ja, das kommt mal vor. Also es ist halt so, und gerade bei 4 Kindern und bei 4 aktiven Kindern liegen die Nerven schon manchmal blank und dann wird dann auch mal gemeckert, nicht? Aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns ganz gut.
Auch Heimunterricht als Schulersatz gehörte zu den Aufgaben, die Christina Richter übernehmen musste. Ihr Ehemann René ist Handwerksmeister in einem 3-Mann-Betrieb. Deshalb hat sich vor allem Christina Richter um die Kinder und den Haushalt gekümmert. Ihr blieb nichts anderes übrig, sagt sie.
Ob das fair ist oder nicht, ich denke mal, das hängt von dem jeweiligen Familienmodell auch ab. Also ich sag mal, würde ich jetzt Krankenschwester sein und mein Mann in der Verwaltung, dann wäre es vielleicht andersrum gelaufen. Mein Mann als Ofenbauer, das kann er nun mal nicht zu Hause erledigen. Er muss raus.
Christina Richter hofft, dass die Schulen nun dauerhaft geöffnet bleiben und sie nicht nochmal neben ihrem Job gleichzeitig und rund um die Uhr Mutter, Hausfrau und Lehrerin sein muss.
RBB-Reporter Philipp Manske mit einem Beispiel, wie sich die Pandemie auf Familien ausgewirkt hat. In einer interaktiven Story können Sie sich auf rbb24.de durch die unterschiedlichen Alltage von Müttern und Vätern klicken und nachvollziehen, welche Zusatzbelastungen es gab und was das mit den Eltern macht. Es gibt einen Bremsklotz bei der Verkehrswende, der kaum beachtet wird, den weit verbreiteten Fahrradklau. Wie viele Leute kaufen sich nur deshalb zumindest kein neues Rad, weil es alsbald verschwindet. 2020 wurden in Berlin fast 28.000 Fahrräder als gestohlen gemeldet. Dunkelziffer natürlich unbekannt, Aufklärungsquote niedrig. Die Berliner Polizei versucht jetzt mit Schwarmintelligenz dieser Kriminalität beizukommen. Sie stellt Daten zu den Diebstählen ins Netz. Inforadio-Reporter Stefan Oschwart ist dem nachgegangen.
Ein schönes Geräusch, nur 76 Mal am Tag klingeln in Berlin die Fahrraddiebe damit und nicht die eigentlichen Fahrradbesitzer. Robert Rimpel aus Berlin-Schöneberg hat einen Dieb schon in Flagranti erwischt.
Geh nachts mit dem Hund spazieren und dann triffst du noch einen und ich sage, ey, willst du Fahrräder klauen oder was? Bolzenschneider in der Hand. Dann lacht er noch und ist abgehauen. 100 Meter weiter Schlosserwaldstraße, hat er sich ein anderes Fahrrad geklaut.
Auch im Umland sind Drahtesel bei Langfingern beliebt. Archäologin Michaela aus Köthen, sind schon 7 Fahrräder geklaut worden, erzählt sie.
Man hat sie halt irgendwo stehen lassen, vor der Schwimmhalle, vor der Sporthalle, vor der Schule. Und 5 Minuten später waren sie weg.
Haben Sie mal irgendeins von diesen Fahrrädern wiedergesehen?
Ja, tatsächlich. Mein letztes und schönstes Fahrrad, das war so ein Mountainbike in neongrün-gelben Farben. Das habe ich wiedergesehen, kurze Zeit später. Aber an denjenigen hat man sich nicht rangetraut, da die Polizei zu rufen oder so. War halt irgendwas Mafiöses.
Wiedergefunden werden die Fahrräder kaum. Bei knapp 5% liegt die Aufklärungsquote der Berliner Polizei, rechnet LKA-Vize Stefan Redlich vor. Die Polizei setzt deshalb jetzt auf Schwarmintelligenz.
Wir werden jetzt alle Fallzahlen rausgeben zu Fahrraddiebstählen. Die Daten, wo und wann gestohlen wurde, natürlich unter Beachtung der Anonymisierung, und werden dadurch sehen, ob sich Kreative finden in der Stadt, die mit diesen Daten neue Anwendungen programmieren. Für uns wäre denkbar, dass man Apps programmiert, die diese täglich aktualisierten Zahlen aufnehmen, um vielleicht einem Radfahrer zu sagen, Mensch, hier sind in den letzten 12 Stunden Fahrräder gestohlen worden. Wenn du es hier abstellst, dann schließ es sicher an.
Sind solche offenen Daten im Netz sinnvoll? Lässt sich damit etwas machen? Frage an David Bernbach, TU-Informatiker. Er hat mit Studierenden die Fahrradunfallschwerpunkt-App Simra programmiert.
Offene Daten sind erstmal super, aber den Opfern bringt es vermutlich erstmal nichts, weil wenn das Fahrrad erstmal weg ist, ist es weg. Was man natürlich machen kann, ist, man kann versuchen, Muster da drin zu erkennen und kann dann diese einerseits der Polizei zur Verfügung stellen, damit die gezielte Kontrollen durchführen können. Oder man kann auch Radfahrer warnen, dass die entsprechende Gegenden meiden sollen.
Archäologin Michaela hat schon über einen teuren GPS-Tracker in ihrem Fahrrad nachgedacht. Aber eine interaktive Landkarte Berlins mit den Hotspots, wann und wo die Fahrraddiebe zuschlagen, die fände sie auch sinnvoll.
Und wenn man dann schon konkrete Hinweise hat, wo das Ding sein könnte, das war ja schon mal eine Hilfe. Das finde ich nicht schlecht. Auch alles, was mit irgendwelchen Schwerpunkten zu tun hat, dass man weiß, wo es eventuell Gefährdung gibt, ja, finde ich gut.
Wenn der Fahrraddieb dreimal klingelt, die Berliner Polizei will mit Daten zumindest warnen, Inforadio-Reporter Stefan Oschwart berichtete. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Nachzuhören auf inforadio.de oder als Podcast, wo immer Sie Podcasts konsumieren.
Inforadio Podcast.